ist eine etwas ungewöhnliche Aufnahmesituation.
Ja.
Die Sonne scheint.
Oh ja,
stimmt. Der Himmel ist blau.
Der Himmel ist blau.
Ja. Ich kann quasi beides sehen, ja. Also ich sehe in Helligkeit zum blauen Himmel hinauf. Also die Sonne sehe ich nicht ganz, aber ich sehe, dass sie da ist.
Ich weiß, du bist jetzt in einem Alter, in dem man sich über das Wetter unterhält, aber ich würde gerne noch mal vielleicht kurz auf eine andere Frage hinaus. Wann hast du deinen ersten Apple-PC, also deinen ersten Apple quasi gekauft?
Ist doch schon verrückt, oder? Normalerweise podcasten wir immer unter Ausschluss von Tageslicht.
Ja, das stimmt. Aber ich jetzt haben wir hier einen Wahlfrühshoppen, das ist auch nicht so schlecht.
Ich komme noch nicht so richtig darauf klar irgendwie. Das ist so, weißt du, auch in meinem Alter ist mit Gewohnheiten brechen, ist halt echt schwer.
Dann komm doch mal ins Thema. Also wann hast du deinen ersten Apple gekauft?
Ist das unser Thema?
Ja, das ist unser Thema heute.
Ach so, oh ja, ich weiß, warum das unser Thema ist. Ich muss überlegen, weil ich hatte schon ein Interesse an alten Apple-Computern und habe irgendwann auch alte Apple-Computer gekauft. Aber ich glaube, das war, nachdem ich... Ich glaube, das war, nachdem ich schon einen neuen Apple-Computer gekauft hatte. Also ich habe mein erster Apple-Computer, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber es war das weiße MacBook, und zwar das weiße eckige MacBook. Mhm. Es gab danach noch ein weißes abgerundetes MacBook, das habe ich auch gehabt.
Das war aber relativ spät, oder? War das nicht sogar schon nach dem iPhone?
Das abgerundete weiße MacBook.
Ja.
Ah, ich weiß es nicht. Komm. Die Rechercheleistung geben wir uns nochmal gerade. Weißes MacBook. Es war auf jeden Fall weit nach die werden immer noch gehandelt für was? 339 Euro gebraucht? Entschuldigung, bitte.
Ja, aber es war auf jeden Fall nach dem iMac, ne? Also nach dem iMac von 98.
Es war definitiv nach dem iMac von 98. Es war also, ja. 2006.
Ah ja, also kurz vor dem iPhone.
Okay. Polycarbonatgehäuse, tralala, tralala, tralala. Es ist aber, glaube ich, ist das das runde Plastik? Ich glaube, das ist ja 13 Zoll. Ich glaube, davor, die waren 12 Zoll. Nee, das ist es gar nicht. Ja, genau, doch. Das ist das nicht, das abgerundete. Es gab nämlich noch ein runderes.
Ich habe mir auf jeden Fall schon gedacht, dass das auf jeden Fall dein Thema ist. Das heißt, wir müssen da irgendwann gleich hinkommen.
Ja.
Die zweiten, also ich habe noch zwei weitere Fragen. Was weißt du über Militärhubschrauber?
Ich habe in meiner Ausbildung mal eingeflogen.
Okay. Ja, in deiner Ausbildung zum Privatdetektiv oder?
Zum Privatpiloten.
Ja, okay.
Nein, das sagt doch Zulu, glaube ich, auf
der. Ja, ja, genau. Genau.
Ich habe keinerlei Bezug zu Militär oder auch Nicht-Militär-Hubschraubern.
Okay, dann ist die dritte Frage, was weißt du über transparentes Aluminium?
Ich glaube, das MacBook, das mit den runden Ecken, das Weiße, das ist, glaube ich, aus transparentem Aluminium gefertigt.
Das glaube ich nicht. Aber jetzt wisst ihr schon mal die Themen der heutigen Folge und ich finde, jetzt können wir Musik hören.
Absolut, und ihr wisst jetzt auch, worum es geht. Ist das verrückt?
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Weißes Wölkchen über dem blauen Himmel.
Das ist fast romantisch, würde ich sagen.
Und auf dem Dach gegenüber sitzt ein Vogel.
Und er pfeift eine schöne Melodie.
Vielleicht die wir gerade gehört haben. Vielleicht möglich. Auch nicht. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer weiteren Folge zu Star Trek 4. Es ist der Film der Wale Und wir sind mittlerweile bei Folge 10 angelangt. Das ist
der Film, der Film unserer Wahl.
Das ist der Film unserer Wahl. Und es ist der letzte Film oder die letzte Besprechung vor der Wahl, der Bundestagswahl 2025. Ein wichtiges Datum, das ihr euch alle in euren Kalender knoten solltet. Dazu gleich vielleicht noch mehr oder auch nicht. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Andi.
Ich möchte immer noch das Bild verstehen, dass ich etwas in meinen Kalender knote. Aber es ist schon okay. Also manche Leute haben ja irgendwie vielleicht so einen Stoffkalender, wo sie Sachen reinknoten können.
Das es gibt doch diese Knoten, Sachen, wo man so knotet, um zu rechnen. Kennst du das? Das wurde früher irgendwann mal benutzt. Da hat man verschiedene Knoten für verschiedene Einheiten oder sowas. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Habe ich mal
bei den Inka vielleicht.
Ja, oder den Imkern.
Bei den Imkern. Nee, ich weiß es nicht genau. Also Knoten im Taschentuch kenne ich. Also du machst dir einen Knoten im Taschentuch, um zu merken, dass du am 23. wählen gehen musst. Genau.
Ja, das ist auch kein freundliches, ihr solltet, wenn ihr Zeit habt oder wenn ihr es einrichten könnt oder sowas. Nee, ihr müsst. So.
Ihr müsst, genau.
Ja. Und es wäre auch ganz gut, wenn ihr irgendwas wählt, ja. Also wir wollen euch auf gar keinen Fall vorschreiben, was ihr wählen sollt, solange es nicht demokratiefeindlich ist. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr wählt. Oder ja. wollen wir, oder?
Was?
Wolltest du jemandem vorschreiben, was zu wählen?
Ja.
Also vielleicht.
Also schon, möchte ich gerne, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir es machen sollten.
Ja. Ja, genau. Demokratiefeindlich, finde ich, ist ein wichtiges Argument. Vielleicht kann man auch drüber nachdenken, ob man Parteien wählen sollte, die kollaborieren mit Parteien, die demokratiefeindlich sind. Aber wir wollen auch nicht zu deep reingehen. Es ist ja hier auch noch ein Stück weit Eskapismus. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch einer der wichtigsten Jobs, die wir alle vor uns haben in den nächsten 7 Tagen. Und genau, den sollten wir erledigen. Punkt.
Denkt immer drüber nach, wenn ihr eine Partei findet, die viele, viele gute Punkte habt und bei der ihr bei so 2, 3 Punkten denkt, boah, das ist aber voll nervig, dann ist das normal. So, genau. Ihr werdet keine Partei finden, die hundertprozentig euren Vorstellungen entspricht. Aber es gibt Parteien, die die Zukunft der Wale positiv stimmen würde.
Absolut.
Es gibt Parteien, die das eher vielleicht nicht so machen würden. Ja.
Es gibt auch Parteien, die besser zu Star Trek und zu Starfleet, über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen müssen, passen.
Nein.
Und Parteien, die weniger gut passen.
Auch das, ja, genau.
Zu einer offenen, weltoffenen, interessanten, nach vorne gerichteten, in die Zukunft arbeitenden Weltgemeinschaft.
Und wissenschaftsorientierten.
Also Wissenschaftsorientierten.
Das ist auch eine spannende Geschichte tatsächlich.
Ja, absolut.
Naja, aber ihr wisst ja schon, also
wenn ihr diesen Podcast hört, dann.
Richtig, genau. Ihr wisst schon Bescheid.
Gut.
Wir müssen ein bisschen zum Punkt kommen, ne? Denn wir haben ja heute einiges vor. Ne? Und es ist mitten am Tag.
Der Tag ist noch jung, wir wollen noch so viel erledigen heute.
Ja, genau.
Mhm. Und wir wollen natürlich nochmal über Star Trek 4 sprechen. Wir nähern uns Stück für Stück dem Ende. Ist natürlich Quatsch, tun wir nicht. Wir sind ungefähr in der Mitte des Films. Falls ihr euch fragt, auch die letzten 3 Folgen eigentlich schon, was wir eigentlich hier tun und ihr so gar keine Ahnung habt, was 10 Teile von Star Trek 4 bedeuten. Hier nochmal kurz der Hinweis, das ist ein Episodenspiel, was wir hier aufführen. Und wenn ihr da einsteigen wollt und noch nicht eingesteigen seid, dann würde ich euch raten, macht das mit Folge 1 unserer Wahlbesprechung, die findet ihr auch irgendwo in diesem Feed. Ich glaube 2023 oder 22 haben wir damit angefangen. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
23
war es, ne?
Ja.
Und da gibt es dann verstreut verschiedenste Folgen. Wenn ihr einen Podcatcher habt, der erlaubt, nach Dingen zu suchen, es steht immer Star Trek 4 drin. Häufig auch irgendwas mit Wahlen.
Und heute starten wir bei Minute 59. Wenn ihr einfach heute einsteigen wollt, auch das geht. Also ihr könnt auch nur eine einzelne Episode davon hören. So, das ist heute die 10. Episode. Normalerweise, das macht man ja gerne, dass man irgendwie die 10. Episode von einem Podcast hört und denkt man so, ah, da sind sie so ein bisschen eingespielt. Ja. Also jetzt, das Format hat sich gefunden, möchte ich sagen.
Ja, absolut.
So, genau. Ja. Und deswegen diese Episode, die kann man auch gut mal hören, so zum Einstieg in das Discovery Panel.
Ja. Und das Gute ist, wenn ihr da an die gerade von Andi genannte Stelle spult, ihr müsst jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel gucken. Ihr könntet so 5 Minuten wäre wahrscheinlich schon übertrieben, aber es macht gerade, also das sind auch ein paar schöne, also ich würde euch so 5 bis 10 Minuten empfehlen, weil es gerade eine schöne Stelle in dem Film ist. Also da kann man so ein bisschen was mitnehmen. Ihr werdet vermutlich weniger brauchen an Material.
Ja. Also 3 könnten reichen.
Heute. Ja. Aber es kommt nach dem, was wir besprochen haben, kommen auch noch so 2, 3 wirklich ganz schöne Szenen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Deswegen kann man das durchaus mal gucken. Man kann den Film ja auch einfach mehrfach laufen lassen oder die ganze Zeit auch so im Loop im Hintergrund laufen lassen. Ja. Das geht auch ganz gut.
Absolut.
Sebastian, du hast aber mal geguckt, was die Leute denn für die letzte Folge geschrieben haben.
Genau, wir nennen es Feedback. Das ist eine feste Rubrik hier in diesem Podcast. Das ist auch eine ganz kreative Bezeichnung. Und ja. Da schauen wir jetzt mal rein.
Und, stimmt, und du wolltest ja Jingle haben, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nochmal aufrufen. Sebastian möchte alles hier bejingeln. Er möchte das durchformatieren, ja. Unsere gesamte Sendung.
Ja.
Das heißt, wenn ihr Jingle-Vorschläge habt, schickt die mal ein an jingle@discoverypanel.de.
Ja. Ja, die landen dann irgendwo im Nirvana. Ne? Ich glaube, wir haben Catch-All, ne?
Bestimmt.
Ja, garantiert. Wir werden es aber auch nicht nachprüfen. Vielleicht werde ich ja auch, vielleicht bastle ich irgendwann mal ein ganz neues Sounddesign.
Warte mal ab. Ich bin total gespannt.
Und dann sitzt du hier plötzlich und alles ist anders.
Ja, ja. Hauptsache ich höre Gitarren. Also wenn ich hier deinen Schranz höre, den du dann normalerweise irgendwie so privat Gemächern ablaufen lässt,
ja,
das würde mich sehr abschrecken.
Es ist viel Jazz dabei mittlerweile in meinem Alter.
Ach du Schande.
Ja. Ramrod hat geschrieben und möchte nochmal richtig stellen, dass er sich nicht beschwert hat zum Thema Kamera, weil wir haben vor 2 Folgen nochmal was für unseren YouTube-Channel produziert, also quasi ein Podcast mit Gesicht. Falls euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Es gibt 2 YouTube-Channels von uns. Einmal derjenige welche, wo die Podcasts einfach so veröffentlicht werden, ohne also jeder Podcast, ohne dass es eine signifikante Bildspur gibt. Also es gibt ja Menschen auch, die einfach den Podcast über YouTube hören. Das könnt ihr da nach wie vor tun. Und es gibt einen Video-Channel, wo dann tatsächlich Podcasts mit Bild oder irgendwelche anderen Geschichten, die wir für YouTube produziert haben, landen. Wenn euch das interessiert, schaut mal vorbei und abonniert das. So, und wir haben bisher eine etwas schlechtere Kamera gehabt und haben die offensichtlich vielleicht mal kurzfristig ausgetauscht. Ramrod hat sich nicht beschwert. Er ist, wie er schreibt, oder war und ist über das Schicksal der Kartoffel besorgt, wie in Fankreisen diese alte Kamera zwischenzeitlich genannt worden ist.
Vor allen Dingen bei Ramrod, ehrlich gesagt.
Ja. Und das nur noch kurz als Richtigstellung der letzten Folge. Viel hat euch interessiert das Thema, was wir aufgemacht haben in der letzten Folge. Ist Starfleet eigentlich eine militärische Organisation oder nicht? Wir haben da, also du hast da so ein paar Beispiele herausgearbeitet, warum dem so ist. Und nach dem, was du uns da so geschildert hast, kann man eigentlich auch wenig zu einem anderen Ergebnis kommen, wenn man sich die Definition von militärischen Organisationen anschaut. Nichtsdestotrotz habt ihr euch noch ein bisschen ausgetauscht über das Thema. Sota hat zum Beispiel geschrieben, genau solche Erörterungen mag ich gerne. Die Föderation ist ein interplanetarisches Gefüge für Zusammenarbeit, einheitliche Regeln, das hat er genauso geschrieben, einheitliche Regeln und letztliche Einigung auf ein friedliches Miteinander mit harten Werten und Grenzen. Ja, ein militärischer Arm ist, Klammer auf, leider, Klammer zu, auch hier vonnöten. Starfleet, die Sternflotte, verstand ich immer als solchen Arm der Föderation, mit der Bedingung, erdbezogen zu sein, welche offen ist für die Eingliederung föderationsunabhängiger Personen. Wir sehen andere Föderationsmitglieder mit eigenen Schiffen, Flotten. Wenn vonnöten, helfen gar die befreundeten Schiffen von Nicht-Föderationszugehörigen, Stichwort Klingonen, DS9. Auch zivile Raumfahrt, Klammer auf, Frachter, Klammer zu, tauchen des Öfteren auf. Militär und Forschung schließen sich ja nicht gegenseitig aus. Leider wissen wir recht wenig über die Föderation an sich. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Das ist ja wirklich so. Und das haben wir letzte Folge ja auch schon festgestellt, dass wir eigentlich über diese Organisation da im Hintergrund gar nicht mal so viel wissen. Ne?
Ja, gut, aber das ist halt auch wirklich die, also ich weiß, es wird gleich noch Widersprüche geben, aber das ist so ein bisschen auch die Struktur einer Militärserie. Du erfährst ja nicht so viel über das zivile, die zivile Organisation dahinter, sondern bis vor allen Dingen innerhalb dieser Militärstrukturen. Das hat sich so ein bisschen geändert jetzt mit Discovery in der Zukunft, wo wir sehr, sehr viel Föderation sehen, wo wir auch mal Mitgliedsrat sehen, genau, und dann sind die Leute irgendwie zusammen. Es gibt ja auch in den Filmen eben Szenen aus einem Mitgliedsrat. Aber also ansonsten gebe ich recht, sehen wir sehr, sehr wenig von der Föderation insgesamt. Ja.
Also Sota stimmt dir und uns eigentlich ein Stück weit zu. Ramrod sagt auch, ja, die Sternflotte ist eindeutig eine militärische Organisation. Basierend auf der Space Force, der US Air Force, erkennt man doch am Logo. Wer das nicht versteht, sollte sich mal das Logo der Space Force anschauen, falls noch nicht passiert. Es gibt's noch nicht so lange und es ist vielleicht auch nur zufällig, sieht so aus, wie es aussieht.
Ja, es war eine Erfindung von Trump 1, glaube ich.
Ja. Trump 1. Schön. Ja. Daftown hat mal ChatGPT gefragt, welche Gründe es gibt, dass Starfleet keine militärische Organisation ist. Das hat Daftown in Englisch gemacht, weil sie vermutet hat, dass da mehr Quellen da sind als in Deutsch. Ich wiederum ja. habe das Englische dann wieder auf Deutsch durch ChatGPT übersetzen lassen. Lost in Translation.
Ich möchte Daftown aber da mal kurz eine Meta-Bemerkung zu geben.
Ja.
Diese Vermutung ist falsch. Du wirst keine besseren Ergebnisse haben, wenn du ChatGPT mit Englisch benutzt. Das kann dir auch ChatGPT selber sagen. Aber tatsächlich kann ChatGPT alle englischen Ergebnisse, die es so ergoogelt, sofort übersetzen und wird das auch tun, wenn du zum Beispiel irgendwelche Rechercheanfragen stellst auf Deutsch, wird es die in Englisch übersetzen, die englische Recherche machen und dann gegebenenfalls auf Deutsch zurückübersetzen und das auch gerne in anderen Sprachen machen, je nachdem, was du anweist. Das heißt, du wirst keine besseren Ergebnisse machen, wenn du ChatGPT bekommen, wenn du ChatGPT in Englisch benutzt. Ja.
Ich glaube sowieso, dass ChatGPT grundsätzlich in Englisch sucht, habe ich so das Gefühl. Ne? Also ich weiß es nicht.
Ja, genau. Außer du sagst halt explizit, dass es das anders machen soll. Mhm. Aber natürlich, also das englische Internet ist größer als alle anderssprachigen Internets. Netze. So. Genau, deswegen sind die meisten Suchergebnisse, also Suchaufträge auch in Englisch, genau. Mhm.
Jetzt können wir uns mal ganz kurz an diesen Punkten abarbeiten. Da könnte man, glaube ich, auch viel Zeit mit verbringen jetzt noch, aber wir fliegen da einfach mal durch, weil ich es ganz interessant finde. Ja? Mhm. Argument Nummer 1, die Hauptmission der Sternflotte ist der Erforschung, nicht die Kriegsführung. Die Prime Directive betont Nichteinmischung, krasser Gegensatz zur traditionellen militärischen Interventionismus. Ist ein Argument, wie ich finde.
Nee, finde ich überhaupt nicht. Also erstmal, die Hauptmission ist Erforschung. Ja, das kann sein. Wir sehen
das haben wir ja auch gesagt, ja.
Genau, wir sehen allerdings vor allen Dingen diese Hauptmission. Dementsprechend kann es natürlich auch noch sein, dass es eventuell auch ähnlich ausgebaute militärische Operationen gibt. Ich denke aber gar nicht, dass das eine Haupteigenschaft von Militär sein muss, dass du eben Kriegsmissionen hast, sondern dass es eine Kriegsfähigkeit gibt des Militärs. Das hatten wir ja auch angeführt. Und dementsprechend finde ich das keinen Grund, um es nicht Militär zu nennen irgendwo.
Ja. Zweitens, die Sternflotte ist nicht Teil eines Verteidigungsministeriums. Da sind wir ja auch gewesen, dass es eigentlich sowas wie ein Verteidigungsministerium nicht so richtig gibt. Es ist halt angedockt quasi ans Parlament mehr oder weniger.
Ja, und wir wissen aber nicht unbedingt, ob es eventuell nicht auch ein Verteidigungsministerium gibt. Also wir sehen ja vor allen Dingen, dass es ein Präsidialsystem gibt und der Präsident beziehungsweise vielleicht auch der Föderationsrat dann eben Ermächtigungsgewalt über das Militär haben. Das heißt aber ja nicht, dass es nicht auch ein Ministerium dafür gäbe. So, kann ja sein.
Du musst die ganze Zeit Mysterium denken und zucke innerlich zusammen.
Ja, zu Recht. Ja. Aber kommt heute nicht.
Habe ich mir gedacht. Sternflottenoffiziere sind keine Soldaten. Das finde ich tatsächlich ganz interessant. Also Klammer auf, das Personal der Sternflotte agiert vorwiegend als Wissenschaftler, Diplomaten, Entdecker, nicht als Soldaten. Auf der anderen Seite haben wir ja auch schon festgehalten, dass sie in so einer militärischen Struktur unterwegs sind und ja auch militärische Bezeichnungen haben. Ne?
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist eine Prämisse, die ich nicht unterstreichen kann. Also das sind halt Forscher, aber es gibt ja auch forschende Soldaten. Also warum sollen das keine Soldaten sein? Die wissen, wie man mit Waffen umgeht, die haben Ränge, die haben Uniformen, also ja. was watschelt wie eine Ente, klingt wie eine Ente und kackt wie eine Ente, scheint eine Ente zu sein, oder?
Vielen Dank dafür. Die Führung der Sternenflotte ist kein militärischer Oberbefehl, also das ist jetzt komisch übersetzt, ne? Also es gibt keinen militärischen Oberbefehlshaber, aber da haben wir, glaube ich, das Gegenargument auch schon letzte Folge geliefert, auch mit Verweis auf die USA. Ne?
Mhm. Ja, genau. Ja.
Weil der amerikanische Präsident ist ja auch nicht Teil des Militärs, aber trotzdem Oberbefehlshaber desselbigen. Genau, ja. Ne? Die Sternenflotte betreibt weder Eroberung noch Imperialismus. Deutschland ja. auch nicht, glaube ich.
Also heute nicht mehr. Ne?
Ja, ist richtig.
Zumindest. Ja, also ich würde auch sagen, ja, Militär kann für Eroberungsfeldzüge und so weiter eingeplant werden, muss es aber ja nicht. Also es ist, finde ich, kein notwendiges Kriterium für um eine Organisation Militär zu nennen zu müssen.
Mich haben diese Punkte auch nicht so komplett überzeugt, aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, was ChatGPT sich da hat ausgedacht, also was er ausgedacht,
ja,
also sich ausrecherchiert hat. Und auf den ersten Blick kann man dem einen oder anderen Argument durchaus schon was abgewinnen. Also wenn wir das Gespräch nicht letzte Woche geführt hätten, wäre es vielleicht ein bisschen deeper geworden.
Ja.
Sie hat ja jetzt noch so ein paar Folgen, wo sie darauf verweist, wo das explizit das militärische Label abgelehnt wird, Captain Picard. TNG, Peak Performance, da sagt er, die Sternflotte ist keine militärische Organisation. Ihr Zweck ist Erforschung.
Mhm.
Ja, Captain Kirk sagt in TOS in mehreren Episoden, sagt, die Sternflotte ist eine Friedenswächterarmee. Also, okay. Da sind wir bei deinem Blauhelm und der Frage, sind die eigentlich Militär oder nicht? Da waren wir auch letzte Folge schon mal, ne?
Und sind sie, würde ich sagen. Aber die Picard. Das Picard-Zitat ist natürlich schon spannend, weil im Endeffekt müssen wir natürlich alles glauben, was am Screen gesagt wird. Und dementsprechend müssten wir da sagen, okay, alles spricht zwar dafür, dass Starfleet Militär ist, alle Kriterien sind erfüllt, aber Picard sagte, ist nicht so. Also müssen wir wohl glauben, dass es nicht so ist. Naja.
Ja. Captain Sisko noch, eine deiner Lieblingsfolgen, Paradise Lost.
Mhm.
Drückt seine Besorgnis aus, wenn die Sternflotte während des Dominion-Kriegs eine stärkere militärische Rolle einnimmt, was impliziert, dass Kriegsführung nicht ihre primäre Funktion ist. Ja, da wieder würde ich jetzt aber auch nicht so total mitgehen, weil, also ich würde jetzt auch sagen, dass Kriegsführung nicht die primäre Funktion, ja, weiß ich nicht, also nicht mehr die primäre Funktion ist von einigen modernen Armeen, ne? Also natürlich sind sie dafür da, im Ernstfall Krieg führen zu können, das heißt, der Zweck ist schon selbiger, aber eingesetzt, wenn ihr jetzt wieder die deutsche Armee nimmt, eingesetzt werden sie vor allen Dingen in letzter Zeit, um Sandsäcke irgendwo hinzubringen oder die Polizei zu unterstützen oder so.
Genau, also das es gilt ja auch vor allen Dingen Kriegsfähigkeit. Also Kriegsfähigkeit muss quasi ein Kriterium sein, um eine Organisation militärisch nennen zu können. Das heißt nicht, dass sie primär Krieg führen soll. Also deswegen, das finde ich immer noch okay.
Hm. Ja. Also wir halten mal fest, dieses Picard-Zitat ist, glaube ich, das der Punkt, bei dem man am wahrscheinlich meisten drüber diskutieren könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Aber spannend. Spannende.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Beitrag.
Genau. Spannende Erkenntnisse an dieser Stelle. Noch zuletzt ein kurzer Kommentar von Judith AK bei GS. Und da ging es um die Spekulation von uns, warum es noch kein Startdatum für Strange New Worlds Staffel 3 gibt. Und Judith meint, derzeit gibt's ja nicht mehr so reichlich neue Star Trek in den Startlöchern. Und da es ja kürzlich erst den Film gab, möchten sie den Content vielleicht noch etwas strecken. Die Ankündigung für Strange New Worlds kommt dann vielleicht auch nicht allein. Und dann hat noch irgendwer den 5. April, glaube ich, ins Spiel gebracht. Da weiß ich mal nicht genau, warum.
Star Trek Tag, ne? Oder?
Ach so, ja, gut. Aber da hätte man, glaube ich, nichtsdestotrotz was angekündigt.
Also First Contact Day ist das. First Contact Day ist der 5. April.
Ja.
Das kann schon sein. Da haben sie in den letzten Jahren öfter mal was gemacht am First Contact Day. Also es wäre auf jeden Fall ein schönes Datum. Allerdings wäre es auch schon wieder relativ spät. Also das würde dann irgendwo heißen, dass Strange New Worlds wahrscheinlich erst nach dem Sommer kommen würde.
Ach so, wenn sie es da ankündigen würden.
Wenn jetzt verstehe
ich alles klar. Genau. Ich dachte, ich habe jetzt gedacht, irgendwie, wenn sie da starten würden, dann müssten wir es eigentlich mittlerweile schon mal wissen. Genau, weil gibt es da so eine gewisse Maschinerie, die da ja auch laufen muss im Vorfeld.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Nachbearbeitung mittlerweile ein bisschen länger dauert. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Firmen alle so viele Mitarbeiter gefeuert haben, weil also die Serie ist sehr, sehr lang schon abgedreht oder wrapped, wie man ja irgendwie im Englischen mittlerweile immer wieder lesen kann.
It's a wrap.
Ja. Genau, it's a wrap. Mittlerweile ist Starfleet Academy die erste Staffel auch abgedreht. Das ist letzte Woche rausgekommen. Das heißt, die haben da jetzt relativ viel rumliegen, das irgendwie bearbeitet werden muss. Und ich bin halt total gespannt, wie lange sowas dauert. Also bei Strange New Worlds arbeiten sie jetzt, glaube ich, schon fast ein Jahr dran.
Ja, es ist schon schräg.
Das war letztes Jahr zur FedCon, da waren die noch in Nachdrehs, deswegen konnten viele von denen nicht kommen oder sind dann irgendwie nur für einen Tag rübergeflogen nach Bonn.
Ja, was auch so Stranges, aber krass.
Auf jeden Fall. Ja. So. Aber da waren sie ja dann auch schon in der Nachbearbeitung, wenn sie da noch ein paar Nachdrehs machen. Das heißt, es ist
Mysterious.
Komisch.
Ja.
Naja.
Wir werden es wahrscheinlich irgendwann erfahren, würde ich jetzt mal optimistisch in die Zukunft schauend behaupten.
Das würde ich da auch sagen, ja.
Derweil beschäftigen wir uns noch ein bisschen weiter mit der Vergangenheit in der Vergangenheit der Zukunft.
Oh, sehr schön. Und bald auch mit Prodigy, wollte ich noch ankündigen. Also das
genau.
Ist,
wir haben uns jetzt überlegt,
ein bisschen verschoben.
Ja. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen, weil die Wahl ja doch ein wichtiges Thema ist, noch ein bisschen Wahl-Content bis zur Wahl und werden uns nach der Wahl, je nachdem wie ihr gewählt habt, dann mit anderem Science-Fiction. Oder wir werden ein realpolitischer
Eventuell machen wir auch einen Politik-Podcast oder einen Aktivismus-Podcast nach. So,
Je nachdem, was
Aktivismus-Podcast bestimmt.
Ne? Ja, garantiert. Greenpeace oder so hat doch bestimmt Podcasts oder Fridays for Future oder so.
Maybe.
Wer weiß das schon.
So, aber dann gehen wir in Medias Res, das heißt in The Voyage Home, Star Trek
4.
Zurück in die Gegenwart.
Zurück in die Gegenwart.
Und gerade haben wir McCoy und Scotty mit Dr. Nichols und seinem Anti-Rauch-Button gesehen und da gehen wir jetzt rein. Wir bleiben auch bei der Plexicorp, gehen aber vor die Fabrikhallen.
Ja.
So. Wobei es da so ein paar Nebeninformationen über die Szene aus dem Audiokommentar zum Film auf der DVD und aus Interviews mit George Takei sowie aus dessen Autobiografie gibt. Also über diese Szene, diese kleine Szene, die wir jetzt gleich sehen, gibt es sehr, sehr viel Informationen.
Die eigentlich, keine Ahnung, die dauert 10 Sekunden, ja, vielleicht, ja, sagen wir mal 20 oder so. Ne? Also es sind ja nur 3 Sätze, die da ausgetauscht werden. Ne?
Genau. Fangen wir an mit Sulu allgemein. Recht wenig Screentime bislang, oder?
Ja, voll. Aber alle haben wenig Screentime, bis auf Kirk und Spock, würde ich sagen. Also selbst hier McCoy und Dings.
Scotty.
Das ist ja jetzt, ja, also die haben vielleicht noch mit am meisten Screentime danach, aber das Gefälle zwischen Kirk und Spock und dem Rest ist schon ziemlich groß.
Ja, aber bei Sulu war es ein bisschen anders geplant. Es gab eigentlich noch einen ganz anderen Handlungsstrang mit Sulu im Film. Mhm. Sie wollten dessen Rolle sogar ausbauen und noch ein bisschen erklären. Also auch den Hintergrund von Sulu. Sulu sollte nämlich hier in der Vergangenheit auf einen kleinen asiatischen Jungen treffen. Und der sollte ein direkter Vorfahre sein, nämlich sein Ur-Ur-Urgroßvater.
Okay.
Die Idee war, Sulu erkennt in dem Jungen seine familiären Wurzeln und spürt so eine ganz neue, tiefe Verbindung zu San Francisco. Es sollte so eine sentimentale Szene sein und Sulu sollte ihn dann auch als sein, der kleine Junge sollte Sulu dann als seinen verstorbenen Onkel erkennen. Also er ist natürlich nicht wahr, aber der sieht dann so ähnlich aus und sowas. Und es war dann ein bisschen dramatisch auch wirklich. Und sie hatten auch alles für diese Szene vorbereitet und sogar so einen kleinen Jungen gecastet, der mit seiner Mutter dann ans Set kam. So. Also es war alles bereitet, das Drehbuch war genauso ausgebaut und sowas, das war alles fertig. Das Setting stand... Stimmung war schon fast nostalgisch aufgeladen, so. Zumindest ist das, was George Takei erzählt.
Ja.
Aber dann gab es Probleme mit dem jungen Darsteller, weil der Junge halt super nervös war.
So. Oh nein, oh wie blöd.
Und er hat es nicht geschafft, seine Rolle überzeugend zu spielen, trotz mehrfacher Anläufe und Coaching. Also die Szene hat einfach nicht funktioniert, weil der Junge das nicht spielen konnte.
Hat man für solche Fälle dann nicht gerade bei Kinderschauspielern immer noch irgendwie jemand Zweites an der Hand?
Ja. Vielleicht hätten sie noch jemanden an der Hand gehabt. Ja. Dazu kam dann aber auch noch, dass die Mutter dieses kleinen Jungs nicht gerade die kooperativste Begleitperson im Set war. Der hat sich wohl ständig eingemischt, wollte irgendwelche Regieanweisungen geben. So, hat dann so ein bisschen angespannte Stimmung geschaffen. Und die Crew saß schon unter großem Zeitdruck insgesamt. Ne? Ja. Und das ist dann echt zu einer Belastungsprobe geworden. Jetzt wird überall erzählt, naja, Nimoy war halt ein sehr, sehr ruhiger Vertreter, der hatte auch wirklich viel Geduld, ne? Aber diese ganze Szene sollte halt emotionale Tiefe bringen und hat sich dann irgendwann in so einen nervenaufreibenden Albtraum gebracht und dann war die ganze Stimmung halt auch im Eimer. So. Der Nimoy hat versucht zu retten, was zu retten war, aber selbst er musste dann irgendwann die Notbremse ziehen und die Szene wurde gestrichen. Komplett.
Krass.
Das heißt, dieser Traum von Sulus rührender Zeitreise-Backstory war damit offiziell vorbei und bis heute spricht Takei davon, dass es eine Szene gab, die nie gedreht wurde, aber sein Herz am meisten berührt hat.
Ja, ist total schade, ne? Weil irgendwie, es ist schon bemerkenswert, dass dieser Film sehr, sehr wenig mit den ganzen DarstellerInnen macht, die es ja halt sonst noch auf dieser Brücke gibt. Ja. Und die ja durchaus beliebt waren, ne? Also.
Ja, total.
Die waren ja durchaus auch als Crew beliebt. Und so einen Film zu machen, wo Star Trek draufsteht, wo man aber eigentlich nur Kirk und Spock sieht, ist schon eigentlich verrückt. Und diese kleinen Momente, ich meine, es sind ja tolle kleine Momente, auch mit unseren, also in dem Fall in diesem Film Nebendarstellern, so, ne? Mhm. Aber wenn du dann halt so kleine diepe Momente schaffst, dann hätte das natürlich, also wo du auch wirklich was, also wo du Character Building betreibst, dann hätte das natürlich noch echt eine Tiefe erreichen können. Ist schade. Okay, stell ich mir schön vor, wie das, Punkt. Stell ich mir schön vor.
Ja, aber absolut. Ja. Der Name des jungen Darstellers ist leider nicht überliefert. Das wäre noch spannend gewesen, irgendwie zu gucken, was macht er denn eigentlich heute? Aber das ist leider nicht überliefert. Aber man muss auch sagen, das war nicht das einzige Problem für Sulu. Und damit gehen wir jetzt mal in diese Szene rein.
Ja.
Was fällt dir in dieser Szene auf? Hast du das mal dir mal genauer angeguckt, diese Szene?
Also das ist erstmal zum Verständnis, weil ich habe es nicht so verstanden, dass die Szene außerhalb der Plexicorp spielt, weil da war Sulu ja gar nicht eigentlich, oder? Die waren ja auf dem Weg zum, wo auch immer hin. Also die waren ja irgendwie in diesem Flugzeugträger.
Nee, das war ein Chekhov und Uhura.
Ach stimmt, das war ein Chekhov und Uhura, richtig.
Sorry. Sulu war tatsächlich mit McCoy und Scotty unterwegs. So. Und man sieht auch, dass sie hier klar machen wollten, dass das vor der Plexicorp ist.
Weil es einen Gabelstapler gibt, der durchs Bild fährt am Anfang.
Da ist ein Gabelstapler und ein Gabelstapler ist offensichtlich das Symbol für die Plexikon. Ja. Wir fahren überall Gabelstapler rum. Dann haben wir tatsächlich auch Logos der Plexikon, unter anderem an der Seite des Hubschraubers. Das hängt aber noch so halb an der Folie, dieses Logo da, der Plexikon an der Seite des Hubschraubers. Also das ist schon mal ein bisschen strange. So.
Ja.
Wir sehen aber schon im Hintergrund irgendwie so Plexiglas-Rollen und Plexiglas Pappen und sowas, also da ist schon ein bisschen was. Ne? Ja.
Ich habe die Szene tatsächlich falsch verstanden, auch weil sie so kurz ist und weil sie was mit Hubschrauber und Militär zu tun hat, habe ich das halt in den Militärstrang gesteckt, ohne weiter drüber nachzudenken. Aber das hat mein Gehirn völlig, völlig falsch gemacht. Aber die Szene macht leider dann, okay, ich lasse mich noch mal kurz neu drauf ein, aber jetzt macht sie ja noch weniger Sinn als vorher. Mach mal weiter, ja.
Also diese Szene hat noch ein paar andere Probleme, die man sieht, wenn man genauer hinguckt.
Ja.
Man sieht dann im Hintergrund so den Himmel und der ist plötzlich so grau verhangen, ne? Als wir da irgendwie noch bei Kirk und Spock unterwegs waren, da war es noch relativ relativ hell irgendwie. Es ist schon irgendwie ein herbstliches Thema, aber der Himmel war relativ blau. So. Mhm. Und hier ist der Himmel aber grau und auf dem Boden sind Pfützen. So. Und wie gesagt, dieses Plexicorp-Logo an der Seite des Hubschraubers, das hängt noch halb an der Folie. Also das ist irgendwie die eine Hälfte, da war es schon so abgetrennt. Ne? Man muss ja irgendwie das dann wahrscheinlich so, also so wie man es heute mit den Plottern kennt, ne? Man klebt das dann irgendwie auf und dann zieht man irgendwie das Stück Folie ab und dann bleibt am Ende das Logo übrig. So.
Ja.
Aber hier war nur die Hälfte der Folie abgetrennt. So.
Aber es kann nicht sein, dass sie vielleicht sagen wollten, dass die Plexicorp unter anderem Plexiglas herstellt, aber auch Folienaufdrucke.
Ich glaube, das wollten sie nicht sagen. Nein. Ich glaube, wir sind hier in einer Los-Los, wir haben eine Regenpause-Situation. Und tatsächlich ist genau das überliefert.
Okay.
Sie mussten diese Szene radikal kürzen, weil so schlechtes Wetter war.
Ah nein.
Das haben auch Nimoy und Huff Bennett dann im Audiokommentar gesagt. Eigentlich sollte hier eine ausführliche Konversation mit dem Hubschrauberpiloten gemacht werden.
Okay.
Aber das konnten sie halt nicht drinnen drehen, weil so ein Hubschrauber steht halt nicht drin. So. Das ging halt nicht. Ja. So. Sie hatten jetzt auch keinen Hangar dafür. Das heißt, sie haben diese Szene draußen drehen müssen, weil sonst haben sie keinen Hubschrauber.
So. Verstehe ich, ja. Aber warum brauchten sie diesen Hubschrauber?
Naja, sie brauchen den halt nachher noch, um diesen Transport des Wassers quasi zu machen.
Das heißt, die Szene sollte eigentlich nur darauf vorbereiten, dass Sulu irgendwann mal in diesen Hubschrauber steigen
genau.
wird.
Genau, aber er sollte dann sich so ein bisschen mit dem Hubschrauberpiloten unterhalten und so ein bisschen auch über technische Details austauschen und so noch mehr Andeutungen darüber machen, dass er ja auch selber Pilot ist und sowas. Aber dafür hatten sie schlicht keine Zeit, weil es halt die ganze Zeit geregnet hatte, was eigentlich nicht so gewöhnlich ist für die Region, in der sie sind. Übrigens nicht San Francisco, aber dazu gleich mehr. Also dadurch, dass es halt ständig geregnet hat, hatten sie halt sehr, sehr wenig Zeit und sie hatten Druck, weil sie mussten dann eben weiter. So, das heißt, sie hatten für diesen Drehort nur so eine kleine Zeit eingeplant und dementsprechend ist nicht mehr entstanden als diese Miniszene. Das an dieser Stelle. Gar nicht. Ja. Immerhin hatten sie noch Zeit, so ein bisschen Plexiglas in den Hintergrund zu stellen. Also damit, damit man zumindest sieht, dass es die Plexikorb sein sollte. So. Die zweite Frage ist aber natürlich auch, warum sollte denn die Plexikorb einen Hubschrauber haben?
Das ist völlig absurd, das stimmt allerdings, ja.
Ja. Also natürlich hat diese Firma zu dieser Zeit keinen Hubschrauber gehabt. Vielleicht haben sie heute irgendwelche Hubschrauber, um von A nach B zu kommen, aber das.
Also warum sollten sie heute Hubschrauber haben? Also wenn sie nicht wirklich, weiß ich nicht, die ganze Zeit mit große Wannen Plexiglas ausliefern durch die Luft?
Ja, dafür nicht, aber um vielleicht, keine Ahnung, die CEOs von A nach B zu bringen oder sowas, das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen.
Ja, ich weiß nicht.
Die Szene ist in der Nähe des Flughafens Van Nuys in Los Angeles gedreht worden.
Ach was, okay.
Übrigens, Los Angeles ist jetzt nach diesem Brände-Januar, den wir gerade hinter uns gebracht haben, jetzt der Überschwemmungs- und Erdrutsche-Februar.
Ach wirklich?
Also das ist ganz fürchterlich. Ja, vor allen Dingen diese Region, die da jetzt so abgebrannt war, die ist jetzt bei den Überschwemmungen noch mehr erdrutschgefährdet, weil ja, natürlich die ganzen, also alles, was dann irgendwie diese Gegend stabilisiert hatte, ist jetzt nicht mehr da. So.
Und das liegt ja nur daran, dass die Einsatzkräfte einfach nicht richtig vorbereitet sind auf all diese Katastrophen und nicht am Klimawandel.
Genau,
ja.
Wie wir alle wissen.
Wie wir alle wissen.
Am 23. ist Wahl. L.A. hat es gerade wirklich nicht leicht, kann man auf jeden Fall sagen. Nee,
krass.
So. Ich habe mal so ein bisschen gesucht, wo das denn genau innerhalb im Großraum dieses Flughafens sein könnte. In den Audiokommentaren wird gesagt, im Süden von Van Nuys. Die genaue Location habe ich leider nicht mehr gefunden. Es gibt so einen großen Tank im Hintergrund. Da habe ich irgendwie gedacht, ah, den könnte man noch finden, aber vielleicht ist er auch abgebaut. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dreharbeiten auf dem Gelände der A&A Special Effects gelaufen sind. Das ist eine Produktionsfirma, die direkt am Van Nuys Airport sitzen und auch Zugriff auf einen Hangar haben. Die gibt es seit den 70ern.
Okay.
Also ist nicht völlig unwahrscheinlich, dass die eventuell diese Produktionsfirma oder das Gelände dieser Produktionsfirma genutzt haben an dieser Stelle.
Ja.
Kann man aber nicht mehr so richtig nachvollziehen. So, was passiert in der Szene? Sulu nähert sich einem Hubschrauberpiloten, beginnt mit ihm über den alten Hubschrauber Huey 204 zu sprechen, an dem der Pilot arbeitet.
Und nennt es Chip. Das sagt man offensichtlich auf Englisch, so, ja.
Genau, ja. Der Pilot fragt Sulu, ob er welche geflogen ist, und Sulu sagt, naja, also hier und dort, auf jeden Fall, ne?
Ja. In der Ausbildung oder sowas, ne? Sagt er.
Genau. Gesagt in der Akademiezeit.
Ja, genau, so, das sagt er, ja.
Und der Pilot sagt, naja, also dann muss der Hubschrauber ja für dich ziemlich alt sein. So. Das passt auch, wenn Sulu über den Hubschrauber Huey 204 spricht.
Ja, warum auch immer Sulu den kennt übrigens. Das würde mich auch noch interessieren.
Ja, in der Akademie haben die bestimmt irgendwie Militärhistorie gemacht und dann kennen die den Hubschrauber Huey 204.
Mit Bezeichnung, na come on.
Den gibt's nämlich, diesen Hubschrauber.
Ja.
Das hier ist er aber nicht.
Schade. Okay.
Also Huey 204 ist tatsächlich ein Militärhubschrauber, bekannt aus dem Vietnamkrieg. Und wenn man den dann hört, so ein typisches wummernderes Rotorengeräusch, das ist schon so ein bisschen, setzt wahrscheinlich schon Flashbacks ein bei einigen Leuten. Offiziell heißt der Bell UH-1 Iroquois. So. Nennt niemand so. Huey klingt cooler, deswegen nennen die den alle Huey.
Ja.
Huey 204. Arbeitstier der US-Armee vom Truppentransport bis zur Evakuierung und so weiter. Ne? Mhm. Der hier ist aber viel kleiner. So. Das ist der Use 500, den wir hier sehen. Das ist so ein viel kleinerer Hubschrauber, weniger wuchtig, dafür extrem wendig und schnell. Mhm. Den hast du wahrscheinlich auch schon zigmal gesehen, weil der vor allen Dingen für Serienproduktionen benutzt worden ist, vor allem bei Magnum PI. So. Mhm. Also da düst er mit diesem Ding durch Hawaii quasi.
Ah, okay.
Magnum. So.
Yes.
Die wollten in Star Trek eigentlich einen Huey haben, haben aber keinen bekommen und haben deswegen den Use 500 genommen mit diesem Eye-Design quasi.
Ich finde das schon durchaus bemerkenswert, dass so eine Filmproduktion, ja, ein Kinofilm von einem erfolgreichen Franchise es nicht schafft, die Requisiten, sage ich jetzt mal, zu bekommen, die sie haben wollen, weil das muss ja irgendwie, also keine Ahnung, also ich stelle mir immer vor, das muss ja irgendwie machbar sein. Was ich mich aber dann wirklich frage, ist, wenn sie das Ding nicht bekommen und dann haben sie eine Alternative, warum sie dann einfach nicht die Alternative adressieren? Also warum Sulu dann so tut, als wäre es ein anderer Hubschrauber.
Ja, also erstmal über was bekommen wir in diesem Film und was stellen wir da, müssen wir gleich nochmal kurz sprechen.
Ja.
Thema Mac. Aber ich habe eine Vermutung, warum man hier vom Huey gesprochen hat. Der kann einfach viel mehr tragen. Nämlich 1 bis 1,5 Tonnen. Der Use 500 schafft die Hälfte.
Okay.
Das wären jetzt viele Flüge gewesen, wenn man genug Wasser für Buckelwale holen will.
Oder Buckelwale. Aber nee, ja. Gut, die werden ja am Ende gebeamt. Ja.
Genau, also Buckelwale habe ich auch mal kurz recherchiert. Könnten diese Hubschrauber Buckelwale? Auf gar keinen Fall. So. Buckelwale, 30 Tonnen,
no way.
Gar keine Chance. So. Also da kannst du noch so viele von diesen Hubschraubern zusammenbinden, das kriegst du nicht hin. So.
Auch das würde ich gerne sehen. Ja, wir binden einfach 5 zusammen. Ja,
ja genau. Aber wir gehen nach dieser Szene jetzt erstmal wieder in die Plexikorb rein. Ne? Mhm. Da sehen wir dann erst 3 Mitarbeiter, die Plexiglasplatten schrubben. Übrigens definitiv meiner Meinung nach keine Facharbeiter von Plexikorb oder Raymond Pauly mehr, sondern Produktionsmitarbeiter. Die haben nämlich alle 3 schicke Armbanduhren an, während sie da auf diesen Zeugs rumwischen. Also.
Vielleicht verdient man einfach sehr viel Geld, wenn man in der Plexikorb arbeitet.
Möglich, aber ich glaube trotzdem nicht, dass du deine Armbanduhr bei dieser Arbeit anziehst, weil du da ununterbrochen mit irgendwelchen komischen Flüssigkeiten rumhantierst, die du über Aluminium schrubbst.
Ja, macht eigentlich keinen Sinn. Aber die machen das sauber, beziehungsweise schleifen die das nicht eigentlich oder was machen die da genau?
Ja, irgendwie sowas. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht genau, was sie da machen. Ja. Wir gehen aber dann ins Büro von Dr. Nichols. Mhm. Und da loben die sich erstmal alle gegenseitig. Ja, das ist alles toll und du hast ja so viel Ahnung und sowas. Superschön. Scott sagt dann, dass er sieht, dass Nichols immer noch mit Polymeren arbeitet.
Ja,
und Nichols sonst. Naja, was heißt denn hier immer noch? Also, es ist schon ziemlich toll, was wir hier machen. So, ne?
Ja.
Und Scotty sagt dann, naja, wie groß müsste denn ein Stück Plexiglas bei den Abmessungen sein, die sie für den Frachtraum der Bounty da benötigen, ne, um den Druck des Wassers im Inneren zu halten.
Genau, er sagt, er macht so eine Größe auf, er spricht, glaube ich, von 18.000 Kubikmetern Wasser oder sowas, ne? Klittern, ja, also viel einfach, ja.
Nichols sagt dann, dass ein 6-Zoll-Stück ausreichen würde. So. Mhm. Und das müssen wir jetzt mal alles durchrechnen. Also
müssen wir? Wirklich?
Es wird ein bisschen technisch. So. Ja. Ich nehme nochmal das Originalzitat, das du jetzt gerade so ein bisschen aus dem Gedächtnis gesagt hast. Das ist, how thick would a piece of your plexiglass need to be at 60 feet by 10 feet to withstand the pressure of 18.000 cubic feet of water? Also nicht Cubic Meter, sondern ja. Cubic Feet. Also wie dick müsste ein Stück ihres Plexiglases sein mit der Abmessung 60 Fuß mal 10 Fuß, um den Druck von 18.000 Kubikfuß Wasserstand zu halten?
Sehr viele Füße.
Jetzt rechnen wir das mal kurz in ein metrisches System um, weil warum sollten wir ständig mit Fuß rechnen?
Ja, niemand will mit Fuß rechnen.
Ja, hat also 60 Fuß. So, genau. Ja. 60 Fuß, 18,3 Meter ungefähr.
Ja.
10 Fuß sind 3,05 Meter.
Mhm.
Und 18.000 Kubikfuß Wasser sind 510.000 Liter Wasser.
Ja.
Was ungefähr so viel ist wie 2 große Schwimmbecken, das muss man schon sagen.
Ja.
Bei genauerem Hinsehen wird klar, für 2 Buckelwale
reicht das nie und nimmer.
Ist das viel zu klein. Also ein durchschnittlicher Buckelwal ist 12 bis 16 Meter lang und wiegt 25 bis 30 Tonnen.
Ja.
Selbst wenn man jetzt vorstellt, sich das Grace und George, ne, George und Gracie, eher so 2 kleinere Exemplare wären. Mhm. Was sie nicht sind, weil Gracie ist auch noch schwanger.
Ja.
Aber okay, so. Dieser Tank wird sehr, sehr eng. Richtig eng. So.
Was er, Klammer auf, nachher nicht ist, Klammer zu.
So. Immerhin, um den Druck des Wassers in einem solchen Tank auszuhalten, ist Nichols Schätzung von 6 Zoll, also etwa 15 Zentimeter Plexiglasdicke, für diese Größe tatsächlich einigermaßen realistisch. Also wenn man sich jetzt mal die realen Aquarienstrukturen anguckt, die habe ich mir mal ergoogelt, Monterey Bay Aquarium, 33 Zentimeter Dicke.
Ja, ne? Krass. Ja.
So. Und der Aquadom in Berlin hatte 36 Zentimeter.
Ist Nichols, übrigens, hier das Hotel ist jetzt wieder eröffnet worden, ne? Das
aber ohne Aquadom.
Ja, aber diese Woche kam die Meldung, das fand ich ziemlich absurd, weil wir da ja gerade jetzt drüber gesprochen haben, ja. Dass dieses Hotel jetzt wieder eröffnet wurde, nach 2 Jahren oder sowas. Wann war das? 23? 22? Ja.
Also wenn ihr mal nach Berlin fahrt, könnt ihr im Radisson Blue unterkommen und dann mit dem Code Discovery Panel 10 kriegt ihr 10% auf die Discovery, auf die Hotelrechnung.
Ja, und einen Fisch.
Und ein Fisch, genau, im Restaurant. Also 15 Zentimeter ist optimistisch, aber jetzt nicht völlig absurd. Wäre jetzt so die Hälfte vom Monterey Bay Aquarium, aber okay, so,
ja,
ne,
ja.
Kann man machen.
Mhm.
Das eigentliche Problem ist aber natürlich das Volumen des Tanks. Für 2 Buckelwale bräuchte man mindestens 1,5 bis 2 Millionen Liter Wasser. Also in diesen Tank, den Scott da berechnet, würden vielleicht ein paar Delfine reinpassen oder so ein paar kleine Haie oder sowas, aber ja, für zwei Buckelwale reicht das auf gar keinen Fall. So.
Schade. Auch da fragt man sich natürlich dann, ich meine, natürlich rechnet es keiner aus, so, ne? Also niemand sitzt vor dem Film und rechnet es aus, außer dir vielleicht.
Ja.
Auf der anderen Seite wäre es halt auch kein Problem gewesen, eine realistische Größe hier zu benutzen. Da fragt man sich schon, warum. Also ich meine, die drehen da einen Film. Die könnten sich doch Gedanken darüber machen, was die da sagen und ins Drehbuch schreiben. Also bevor die den Film gedreht haben, haben die ja ein Drehbuch geschrieben. Und da stehen Sachen drin und die werden gecheckt und auswendig gelernt von Menschen und angehört von Leuten am Set.
Ja, aber sie haben ja auch vorher schon klar gemacht, dass diese Buckelwale in diesem Becken schwimmen im Monterey Bay Aquarium. Ja. Und das Problem an all diesen Berechnungen ist, dass Buckelwale so groß sind. Also das ist ja ein realistisches Schwimmbecken, was der Scotty hier beschreibt, aber halt nicht für Buckelwale. So. Ich glaube, das Grundproblem ist auch, dass selbst wenn du annimmst, wie groß wäre denn hier so ein Bird of Prey, mit dem die danach herumfliegen, naja, der wäre wahrscheinlich nicht so groß, dass da zwei Buckelwale draufpassen. Ich glaube wirklich, die Größe der Buckelwale ist grundsätzlich das Problem. Hätte jetzt hätte Scotty nicht mit Buckelwalen hantieren müssen.
Ja.
Sie hätten ja auch in den Film grundsätzlich nicht Buckelwale reinschreiben können, sondern Delfine.
Ja.
So. Dann wäre alles in Ordnung gewesen. Ja, aber sie mussten das halt mit Buckelwalen machen. Aber sie sind ja auch schöne Tiere.
Absolut, ja.
Also Scotty nimmt dann an, dass er Nichols einen Weg zeigen will, eine Wand zu bauen, die dasselbe tun würde, aber nur ein Zoll dick wäre.
Ja. So.
Also ein Zoll, so 3,5 irgendwas Zentimeter.
Mhm.
Gibt es eine solche Technologie in der Gegenwart von 2025?
Also du meinst transparentes Aluminium? Oder irgendeine Technik, mit der du
irgendeine Technik,
eine durchsichtige Wand erstellen wollen würdest oder generell überhaupt eine Wand in dieser Stärke.
Ja, das, was Scotty hier will, ne? Also eine Wand, die dasselbe tut, quasi in dieser Größe auch, und aber nur ein Zoll dick wäre.
Ich würde sagen, nein, weil es ja irgendeinen Grund haben muss, dass all unsere Aquarien, die wir so besitzen, also die es halt so gibt, die Größenordnungen haben, die du eben schon zitiert hast. Die sind ja nicht alle aus den 70ern.
Ja. Also es ist ein Jein. Es ist tatsächlich ein Jein.
Mhm.
Der erfolgsversprechende Kandidat ist tatsächlich Aluminiumoxynitrit.
Mhm.
Genannt transparentes Aluminium.
Ach, das gibt's tatsächlich.
Das ist der erfolgsversprechende Kandidat. Die Druckfestigkeit von diesem Material ist 3,7 Gigapascal. Und jetzt muss ich mal kurz für die Physik-Nerds, von denen Leute hier zuhören.
Ja.
Das kann man dann durch die Formel D ist gleich K mal die Quadratwurzel aus H mal P geteilt durch Sigma berechnen. So, also, Leute, das ist ganz schnell vorbei. Die dicke D ergibt sich aus dem Sicherheitsfaktor multipliziert mit der Quadratwurzel aus Höhe mal Druck geteilt durch die Belastbarkeit des Materials. So, Nerd-Modus raus, ja. Jetzt sind wir wieder drin. Sicherheitsfaktor kann man mit 4 angeben hier, so, wir wollen ja keinen Bruch, ne?
Ja.
Und dann kommst du tatsächlich, wenn du das so berechnest, auf 2,5 Zentimeter bis 3 Zentimeter Mindestdicke für Aluminiumoxynitrit für genau die Größe, die Scotty ja haben will. Also ziemlich genau ein Zoll. Das ist schon stark.
Das ist tatsächlich bemerkenswert. Was mich zu der Frage bringt, gab es das denn auch schon, ob theoretisch oder praktisch, also könnte man sich diese Gedanken schon in den 80ern machen?
Da kommen wir gleich zu. Also erstmal, es gibt natürlich noch so ein paar Probleme. So, Aluminiumoxynitrit bekommst du nicht auf große Flächen. Du bekommst es auch nicht gebogen.
Okay,
Das wäre jetzt noch nicht so wichtig mit dem Biegen. Aber große Flächen sind ein Problem. Mhm. Und es ist arschteuer.
So. Ja.
Das wird jetzt schon im Militärbereich eingesetzt, als eine Art Panzerglas für bestimmte Einsatzzwecke. Aber in 86 war das echt noch so ein Cutting-Edge-Material, das vermutlich nur so ein paar WissenschaftlerInnen und Militärs bekannt war. Also weit weg von irgendwelcher kommerziellen Nutzung. Es ist ein schöner Zufall, dass Star Trek 4 dieses Konzept aufgreift, obwohl es damals noch ein reines Zukunftsversprechen war. Und ich habe mich mal nach Studien erkundigt.
Ja.
Beim BAM, also wahrscheinlich heißt es BAM, das ist die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. So.
Aber BAM ist geil.
Aber ich finde BAM eigentlich ganz geil. So.
Genau. Du hast ihn geschrieben, oder was?
Ja.
Natürlich.
Und die erste konkrete Studie stammt von Raytheon Laboratories aus dem Jahr 1984.
Ja.
Und beschreibt das Material, also dieses Aluminiumoxynitrit, als hochfest und transparent im infraroten und sichtbaren Spektrum.
Aha.
Die Forscher, die das damals geschrieben haben, waren komplett fasziniert. Ein Material, das wie Glas aussieht, aber fast so hart wie Saphir ist und Druck, Kratzer und Hitze problemlos aushält.
Krass, ja.
Der Haken, also Alon, also das ist die Kurzform, ne, für Aluminiumoxynitrit,
ja.
Konnte nur in winzigen Proben hergestellt werden, maximal so groß wie ein Briefumschlag. So. Okay. Verarbeitung, ja, super kompliziert und teuer. Also es blieb dann erstmal beim Militärischen, mal gucken, was geht. So, ne? Also verstehe. große Panzerglaswände oder sowas, davon war man noch meilenweit entfernt. Mhm. Heute, im Jahr 2025, beziehungsweise war jetzt 2024, ist Alon das Zeug, aus dem, man könnte für das Militär sagen, kugelsichere Träume gemacht sind. Eine der führenden Hersteller ist die Cermet Corporation und die haben eine Studie rausgebracht im Cermet Tech Journal von 2024.
Ja.
Und diese Studie zeigt, wie Alon mittlerweile in militärischen Fahrzeugen und optischen Systemen eingesetzt wird. Das Material hält Projektile aus Hochleistungswaffen stand. Und man plant es jetzt für Raumfahrtfenster zu testen.
Egal. Okay.
Und das Beste, man hat inzwischen gelernt, Alon in Platten von über einem Meter Durchmesser herzustellen.
Okay, da sind wir immer noch nicht bei den Dimensionen, die man bräuchte, um Buckelwale zu behausen. Aber ja, es ist schon deutlich mehr als ein Briefumschlag.
Ja, immer noch sehr teuer, aber mega robust und leicht. Und es könnte wirklich ein ernsthafter Kandidat für die nächste Generation irgendwie von so transparenten Schutzmaterialien sein. Mhm. So, mal angenommen, du wolltest dir jetzt so ein Fenster aus Alon machen. So, weil vor deiner Haustür immer Kinder mit Basketbällen werfen oder sowas. Ja. Und du hast Angst um deine Fenster.
Oder mit halbautomatischen Waffen schießen.
Genau, eins von beiden. So. Ja. Kann ja sein.
Ja.
Also nehmen wir mal an, dein Fenster ist 1,5 Meter breit, ja, 1 Meter hoch und 1 Zentimeter dick.
So bauen wir ja hier Fenster.
Genau, eine wirklich ziemlich stabile klein. Scheibe wäre ja das dann.
Ne? Ja.
Also erstmal wäre das Fenster dann 55,5 Kilo schwer, weil Alon ist ziemlich dicht.
So. Okay, ja.
Aber auch das kriegt man noch geregelt, da muss man halt einen Kran und sowas. Ne?
Ja, ein bisschen so. Statik des Hauses mit einrechnen und so, ja.
Aber du willst ja ein stabiles Küchenfenster haben.
So. Absolut.
Pro Kilogramm kostet Alon 15.000 Euro. Das heißt, dein Fenster würde 832.500 Euro kosten.
Auch noch nicht vollständig unrealistisch, wenn es mir wirklich ein Anliegen wäre. Ja. Genau,
so. Also du würdest halt 1 Million für dein Fenster quasi bezahlen. Ist ein Schnapper, aber ne?
So. Ja, mein Gott. Also wenn, ne? Safety first.
Genau, so. Der Tank, den Scotty da haben will und der, ja, wie gesagt, viel zu klein für die Buckelwale ist, ne? Mhm. Muss man einfach in den Hinterkopf haben. Ja. Würde heute, wenn man ihn herstellen könnte, was man nicht kann, weil ne, ein Meter ist so ungefähr das, was man gerade erreicht. Mhm. Aber wenn man es könnte, würde der knapp 80 Millionen Euro kosten.
Naja, gut, aber ich meine, die machen da ja auch einen Deal, ne? Also das ist ja, ja, ist ja schon ein ganz guter Deal, den die da machen.
Nichols denkt aber eh, dass Scotty ihn verarscht.
Ja. Ne?
Deswegen schlägt McCoy jetzt vor, dass er es ihm am Computer beweisen soll. Scotty also, Computer, keine Reaktion.
Eine der schönsten Szenen im Film, wie ich finde.
Ja, ist jetzt gut.
Das ungefähr ist jetzt bei 1800 Menschen passiert, die diesen Podcast hören.
Zumindest bei den ganzen Star Trek Fans, die den entsprechenden Alexa, Sprachassistenten,
Google, genau, was immer, ne?
Ja, ja. Auf dieses Triggerwort hin
geil
bearbeitet haben.
Ja, schön.
Okay. Nichols, also McCoy reicht ihm dann meine Maus, ne,
ja,
so, in die er dann allerdings auch noch reinspricht. Ne? Also
mit dem gleichen Wort, das wir jetzt nicht wiederholen möchten.
Richtig, genau. Hast du die Maus erkannt?
Das ist eine Apple-Maus gewesen.
Mhm. Ne? Das ist die Macintosh Plus-Maus M0100.
Genau, das war ja damals so der größte Unterschied zwischen Windows und Mac-Systemen war ja, waren so ein paar Tasten auf der Tastatur, ist ja heute noch so.
Mhm.
Und eben die Maus, die nur eine Taste hatte.
Ja, genau.
Und die hat auch eine große Taste, ja.
Ja, genau. Jetzt begebe ich mich natürlich in schwieriges Terrain, weil ich weiß, wie viele Apple-Fans da draußen sind. Aber du musst mich dann einfach schon korrigieren, wenn ich irgendwas ganz Falsches erzähle.
Ja, ja.
Das Spannende ist aber, eigentlich wollte die Produktionsfirma einen Commodore Amiga 1000 nutzen.
Ach was.
Weil der zu der Zeit das absolut technische Wunder war. Ne? So krasse Grafikleistung, bessere Audioausgabe als die meisten anderen Rechnern und sowas. Ja, ne? Ja. Also richtig, richtig toll. Warum wurde es ein Apple Macintosh Plus?
Kleiner.
Nee. Verfügbar.
Wirklich?
Der Amiga 1000 war gerade erst auf den Markt gekommen,
ja,
und relativ schwer zu bekommen, vor allem mit passender Software für die Szene, weil sie brauchten da irgendwie so ein CAD-Programm oder sowas. Und das hätte ja für Commodore Amiga echt eine coole Nummer werden können, aber Commodore hat sich einfach ins eigene Bein geschossen. Die wollten dem Filmteam den Amiga nämlich nicht einfach leihen. Die haben gesagt, naja, ihr könnt den euch kaufen. Müsst ihr halt bestellen. So.
Das ist ja geil, Leute, das ist ein Star Trek Film. Das ist so, ja. Heute zahlen Menschen sehr viel Geld, damit ihr blödes Auto da durchs Bild fährt oder ein Handy gezückt wird.
Ja.
Übrigens auch Apple.
Aber der Amiga war halt zu der Zeit so heiß begehrt, dass die Commodore-Mitarbeiter haben gesagt haben, ja, stellt euch hinten an, und da ist die Schlange, bitteschön. So, also ihr könnt den gerne kaufen irgendwann. So.
Mega gut.
Also rief man bei Apple Computer Inc. an.
Ja, der hätte zwei Tasten gehabt, der Amiga.
Ja, ja. So. Und dann haben sie halt den Macintosh Plus ins Spiel gebracht, perfekt für die Szene, weil Apple zu der Zeit ohnehin ziemlich präsent in Hollywood war. Mhm. Und es war dann schon ein relativ cleveres Product Placement, weil es war so ein kleiner Marketing-Coup für Apple. Sie haben dann ja wirklich auch sehr, sehr viele Apple-Logos überall zu sehen dann.
Ne? Ja.
Und die Verbindung von Apple und Star Trek blieb dann auch lebendig. Also ein paar Jahre später, von 91 bis 94, hat Apple sein Projekt zur Portierung des Mac OS auf PowerPC-Prozessoren wie genannt?
Star Trek?
Ja, Project wirklich? Star Trek, genau.
Das ist ja geil.
Ja. Also okay. Ist vielleicht auch kein Zufall. Und Denise und Michael Okuda, Designlegenden von Star Trek, haben in den 90ern ihre Projekte wie das Star Trek Encyclopedia und das TNG Technical Manual auf Macs erstellt und haben sich damit auch fotografieren lassen und sowas. Und selbst in Enterprise liefen die Displays auf der Brücke in der Krankenstation in der Maschine mit 16 Power Mac G4 Cubes.
Geil.
Da gibt es so ein paar Fotos von der Produktion. Dass du dann wirklich oben diese Monitore hast auf der Enterprise und unten, wenn du den Schrank aufmachst, stehen da ganz viele Mac G4 Cubes drin.
Ja. Geil, ja.
Dabei muss man aber jetzt sagen, ne, 1986, die wollten halt eigentlich einen Commodore haben, weil das für Apple auch eigentlich keine so gute Zeit war.
Ja.
Dieser Macintosh hier, den wir hier sehen, ist zwar ein riesiges Erfolgsprodukt, ne, von 1984 ist der.
Ja, weil war einigermaßen günstig. Ne, es war ja eine so der kleinsten, kompaktesten Computer, die man kaufen konnte.
Da weißt du jetzt mehr als ich, weil ich habe tatsächlich durch die Recherche erfahren, dass die halt so ein Problem hatten, was Apple-Produkte halt damals hatten, aber heute ja nicht mehr. Nämlich dieses, die waren super revolutionär, aber halt sehr teuer. So.
Ich dachte, die gehörten zu einem der erreichbar, also jetzt mal abgesehen von dem Amiga-Game, ne? Also die Amiga-Geschichten beziehungsweise C64, das war ja die Revolution, weil die halt so günstig am Ende waren, aber das war ja quasi ein Power, war ja als Power-Computer gedacht oder als, ne, also so zu meiner Zeit wurden C64s, beziehungsweise ich war in der Amiga-Zeit eher, wurden die viel zum Spielen gekauft, ne?
Ja.
Aber man konnte natürlich auch richtig drauf arbeiten, aber auf so einem Macintosh hast du ja eigentlich eher gearbeitet, nicht gespielt. Ne?
Das ist die andere Nummer, genau. Ja. Aber tatsächlich, also warum es dann erstmal mit diesem Macintosh PCs, die eigentlich ganz erfolgreich waren, nicht so weiterging, war, laut meinen Recherchen war es halt, dass die revolutionär, aber halt sehr teuer waren.
$2,500 US-Dollar.
Ja, das ist doch recht viel.
Findest du? Also,
für den Heimmarkt auf jeden Fall.
Was hat denn so ein C64 gekostet?
Ja, das bringt nichts. Du musst nach dem Amiga 1000 oder Amiga 2000 suchen.
Amiga 1000 war richtig teuer.
Tja, da müsst ihr jetzt rausfinden, was der damals gekostet hat.
Was hat ein Amiga 500 damals gekostet? 1100 bis 1200.
Das ist weniger, das ist die Hälfte von dem, was
ja,
dieser...
Ja, ja, klar, aber das ist ja der 500, der kann ja auch nichts, ne? Nein, der kann natürlich nicht nichts.
Und die Macs konnten damals auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also der Amiga 1000 war auf jeden Fall besser als der Apple Macintosh Plus, den wir hier sehen.
Amiga 1000, hier die Geschichte mit einem Einstiegspreis von, warum geht's denn hier nicht weiter?
Es steht dann diese Worte mit einem Einstiegspreis von und dann fehlt der Betrag. Schade.
Ah, da hier, guck, das war nur die Vorschau vom Text. Aber ist es denn auf diesen Rechner bezogen? Dann bleibt Dancing. So, ein Einstiegspreis von 1295 US-Dollar. Okay, dann wäre
das ist sehr, sehr viel weniger.
Ja, ja, das stimmt allerdings. Genau, der Preis für den Apple Macintosh lag zu diesem Zeitpunkt bei knapp 2500 Dollar. Der Atari ST war zwar preiswerter, hatte aber weniger Hauptspeicher. Stimmt, das war nämlich auch noch ein wichtiger Konkurrent. Ja. Den habe ich übrigens mal gehabt, den Atari ST.
Ah, okay.
Ja.
Also, Apple revolutionär, aber halt sehr teuer. Dann bleibt mein Satz stehen und mittlerweile finde ich ihn einigermaßen bestätigt durch deine kurze Recherche hier.
Okay, gut.
Und das ist ja ein Ding, was Apple heute gar nicht mehr kennt, dass sie irgendwie teure Produkte.
Nein, teure Hardware machen die nicht mehr. Nee, die sind jetzt ganz woanders. Die sind jetzt. Ja.
1985 gab es dann diesen legendären
Übrigens ohne Lüfter. Entschuldigung, das wollte ich mal. Ne, das war schon damals revolutionär. Heute hatte Apple ja auch viele Produkte, die sie ohne Lüfter, also zum Beispiel das MacBook Pro, das MacBook hier Air. Ne? Heißt es immer noch Air? Doch, ja, heißt glaube ich immer noch Air, das kleine.
Air klingt aber nach Lüfter.
Ja, das stimmt. kommt ohne Lüfter aus. Und dieses Ding hier, ne, also der Mac Plus, der hat sich den Kamineffekt zunutze gemacht, habe ich gerade gelesen. Hatte auch keinen Lüfter. Das war schon revolutionär. So weiter, Entschuldigung.
Du musst echt so einen Apple-Podcast machen. So. dann kannst du nämlich auch über diesen legendären Machtkampf, über den ich die ganze Zeit schon reden wollte, erzählen. Über den Apple Bros natürlich auch viel mehr erzählen können. So.
Hast du Apple Bros gesagt? Finde ich geil. Yo, Apple Bros. Das wäre dein Name für den Podcast dann auch. Apple Bros.
So, genau. Ja.
Direkt die Hälfte der Zivilisation auszuschließen.
Ja, genau. Ja. Ich will es jetzt kurz halten.
Ja, so,
Steve Jobs wird vom damaligen CEO John Sculley rausgeschmissen. So. Steve Jobs gründet dann eine andere Firma, nämlich die Firma Next für High-End-Computer für den Bildungsbereich.
Ja.
Und Sculley führt Apple weiter, bringt dann 86 den Mac Plus, den Apple II raus, läuft auch ganz gut. Aber Apple hat dann bis in die späten 90er eher den Ruf, so teures Nerd-Spielzeug zu machen irgendwie und so ein bisschen Business, aber für den Heimmarkt war es quasi fast unerschwinglich oder es hatten halt ein paar Nerds. Mhm. War dann 96, 97 sogar mal kurz vor der Insolvenz. Das, was dann der Moment war, in dem Steve Jobs auch wieder bei Apple eingestiegen ist, hat dann Next mitgebracht und sein Betriebssystem Next Step mitgebracht und das war dann die Grundlage für das neue moderne macOS. Haben dann 98 den iMac rausgebracht, 2001 den iPod und 2007 das iPhone und der Rest ist Geschichte. Bei Commodore.
Da gab es zwischendurch noch diese schöne Geschichte, dass sich Steve Jobs dann bei Bill Gates vorstellig geworden ist, um ein Darlehen zu erfragen, was glaube ich auch damals gefasst ist.
Ja, ich glaube, die haben richtig viel Kohle von Microsoft bekommen, irgendwie 92 oder 93 oder sowas.
Ja.
Das hat irgendwie noch relativ viel angefeuert, sonst wären die vielleicht schon früher insolvent gewesen. Aber das war nicht Steve Jobs, war ein anderer CEO, weil Steve Jobs war zu der Zeit nicht bei Apple.
Ah, okay, dann ich meine irgendwann mal ein Interview gesehen zu haben mit Steve Jobs und mit Bill Gates in einem Raum und da wurde diese Geschichte erzählt, aber er kann sie auch einfach erzählt haben über jemand Dritten.
Ja. Bei Commodore ging auf jeden Fall die Geschichte andersrum. 86 war Commodore mit dem Amiga absolut top of the world, ne? So aus technischer Sicht. Amiga 1000, Amiga 500, später der Amiga 2000.
Ja.
Das waren so richtige Powerhouses, ne? Ihrer Zeit weit voraus. Und war dann schon so eine Art Homecomputer, aber auch so ein Multimedia-Beast quasi, Farbgrafik, Sound, Multitasking und so weiter. Ne?
Der Sound war war unerreicht, ne? Also der konnte einfach super krass Sound dargeben und auch, ne, du konntest auch super viel mit dem programmieren dann am Ende. Ne?
Ja, genau. Und Macintosh und die meisten PCs hingen dann wirklich noch in schwarz-weißer Steinzeit rum irgendwo. Aber Commodore hat dann alles gegen die Wand gefahren. Weil Commodore
bemerkenswert. Das ist eine richtig bemerkenswerte Geschichte, ja.
Commodore hat voll auf die Spieleindustrie gesetzt, während Apple und IBM auf Bildung und Business gesetzt haben und Anfang der 90er kamen dann Windows und PCs mit Windows haben den Markt völlig überschwemmt, wurden viel günstiger. Ja, und Commodore hat dann 94 tatsächlich Insolvenz angemeldet, obwohl die wirklich über ein Jahrzehnt lang die absoluten High-Class-Computer rausgebracht haben, die man auch sich wirklich leisten konnte. Also wie sie das hinbekommen haben, schwierig.
Ja. Ja, es ist fast so tragisch wie die Geschichte von Atari, ne? Die zu der Zeit ja Atari ST eben angesprochen, technisch auch mit Heimcomputern tatsächlich, also indem sie, muss man schon auch sagen, halt die Powerhouses von Amiga ein Stück weit auch kopiert haben, ne? Also der Atari ST sah auch sehr ähnlich dem Amiga 500 oder dem Amiga 1000, aber die waren technisch auch weit vorne und haben sich dann ja auch entschieden, in Richtung Spielekonsolen zu gehen, was auch für eine Weile wirklich gut funktioniert hat. Und sie waren ja auch schon vorher bei Spielekonsolen, bei Automaten und so ein Krams. Aber die haben es ja dann auch tatsächlich bemerkenswert an die Wand gefahren. Zuletzt dann noch mit dem Atari Jaguar.
der dann zu einem großen Exoten geworden ist und dann war es vorbei.
Es ist wirklich unverständlich, dass du keinen Retro-Computer-Podcast machst, wirklich.
Aber wann soll ich das denn noch alles machen?
Ja gut, das ist noch die andere Frage.
Ich habe immer geguckt, ob ich so ein Atari Jaguar noch irgendwo auftreiben kann. Aber die werden zum Teil mittlerweile für viel Geld gehandelt. Also falls ihr noch einen Atari Jaguar irgendwo in der Garage oder auf dem Dachboden liegen habt.
Garage.
Ja. Was weiß ich, wo man sowas, Keller, im nassen Keller.
Kellerfund.
Ja, genau, ihr wisst schon.
Ja. Commodore, die Firma gibt's nicht mehr. Die Marke und die Lizenzen da teilweise schon noch. Die werden dann von Retro-Systemen ausgeschlachtet, aber das ist schon wirklich eine traurige Geschichte. So.
Atari wurde, glaube ich, neu firmiert irgendwann mal.
Das kann sein. Ja, stimmt. Ich habe da auch irgendwas gesehen mal.
Ja.
So, wir gehen zurück in den Film, weg aus diesem Nerd-Kosmos. So. Als Scotty dann final die Tastatur nutzt, hat er relativ schnell alles fertig und präsentiert Nichols das Molekulardesign für transparentes Aluminium.
Und an der Stelle muss man sagen, es ist natürlich alles Bullshit, was da passiert. Ne? Also ja. Zumindest was diese Eingabe
absolut,
Sequenz angeht. Also er tippt da halt mit seinen dicken Wurstfingern, nichts gegen dicke Wurstfinger habe ich auch, auf der Tastatur willkürlich drauf rum. Es ploppen Fenster auf und gehen wieder zu. Eigentlich sieht alles aus wie ein Texteditor, da wo ein paar Bildchen drin sind. Es steht irgendwie Molecular Billing oder sowas drüber. Es ist halt alles, es ist alles Bullshit.
Also positiv muss man sein, dass es ein Original, muss man sagen, dass es ein Original Macintosh-Design ist, mit dem Apfel oben links und sowas. Ja. Ne? Und dass es auch frühe CAD-Programme gab, die so ähnlich ausgesehen haben. So.
Ja.
Negativ muss man jetzt aber dieses Molekulardesign selbst beschreiben. Also wir sehen eine Verbindung von Al, H und Ag. Das heißt Aluminium, Wasserstoff und Silber.
So. Oh, ja.
Aluminium verbindet sich nicht stabil mit Wasserstoff auf diese Weise und die Verbindung mit Silber ergibt in dieser Form überhaupt keinen Sinn. So. Also das ist, also was wir da sehen, keine Ahnung. In der Realität ist transparentes Aluminium, also Aluminiumoxynitrit, ein kristallines Material, also kein Molekülverbund, wie hier gezeigt wird. Hat auch eine spezielle Kristallstruktur, also sowas wie Saphir. Das ist auch notwendig, um so eine Härte zu erreichen. Es ist keine Molekülverbindung mit Wasserstoff oder Silber. Wenn du irgendwelche Atome hier zeigen wolltest, dann solltest du da eher Sauerstoff, Stickstoff neben Aluminium zeigen und nicht Wasserstoff und Silber. Anyway.
Aber es ist ja eine interessante Frage, wie sie da wiederum raufgekommen sind. Weil das ist ja dann doch erstaunlich spezifisch am Ende.
Ja, keine Ahnung. Also gerade das Silber, weiß ich nicht. Aber vielleicht hatten sie auch nicht so richtig Ahnung, was denn transparentes Aluminium wirklich sein konnte, weil das war ja wirklich zu dieser Zeit so ein Special Interest Ding von so ein paar Militärforschern an der Stelle.
Ja, aber auf jeden Fall interessant. Also ja, also es ergibt am Ende dann nicht so richtig Sinn, auch wenn Bestandteile davon okay wären.
Genau, so. Bevor wir jetzt aber über Madeline, die jetzt reinkommt und die Zeitlinien und sofort wieder rausgeschickt wird, genau, und die Zeitlinienüberlegungen von Scotty und McCoy sprechen, setzen wir vielleicht nochmal ab, oder?
Auf jeden Fall. Wir können auch noch über die Jacke von Madeline sprechen, mit dem großen Paris drauf.
Ja, genau. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, was mit dieser Jacke auf sich hat. Ja.
Ich fange jetzt schon so ein bisschen, da ich ja jetzt andauernd diese gleichen Szenen wieder gucke, fange ich jetzt an, genauer hinzugucken. Ich hätte auch gedacht, dass wir noch über den Schreibtisch sprechen von Nichols.
Habe ich auch überlegt tatsächlich, vor allen Dingen, weil ich lange recherchiert habe, was das für eine Lampe im Hintergrund ist.
Dieses kristalline Ding, was da so rechts steht, oder was ist
das? Genau, ich habe irgendwie gedacht, das wäre vielleicht eine Designlampe aus den 70ern, aber ich habe dann wirklich, so Design-Ratgeber durchforstet und habe wirklich nichts gefunden. Das Bild, was da in der Mitte drauf ist, habe ich auch gedacht, das könnte irgendwas sein, so, aber ich habe tatsächlich nichts gefunden, deswegen habe ich diesen Schreibtisch erstmal ausgespart.
Ja, finde ich gut.
Wenn ihr mehr über diesen Schreibtisch erfahren wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare.
Ich hätte gedacht, dass du irgendwas zu dieser Golden Statue sagst, die da steht, weil zuerst gedacht habe ich, das ist ein Oscar. Nee,
habe ich auch gedacht und dann wusste ich nicht, was es war. Und,
Es ist auch ein bisschen, man muss schon sagen, also gut, ich habe die Blu-ray, ich glaube, es gibt noch eine schärfere Blu-ray mittlerweile, aber es ist schon auch ziemlich schwammig im Hintergrund.
Ja, genau. Also ich gucke die 4K-Version, aber es ist trotzdem halt gar nicht immer alles zu erkennen. So.
Ja. Ja.
Aber ich find's toll, dass du auch mittlerweile auf so Feinheiten achtest, ne? Weil du checkst ja mittlerweile, wie wir diesen Film gucken.
So. Nach 10 Folgen habe ich eine grobe Idee davon bekommen.
So, genau. Und ihr checkt's auch. Das heißt, wir werden jetzt langsam vorankommen. Also ihr merkt ja schon, wir schreiten relativ schnell voran. Jetzt haben wir heute irgendwie 2,5 Minuten geschafft oder sowas.
Ja, das ist schon, da wird einem ja schwindelig schon hier, hör mal.
Genau. Also ich würde sagen, noch so 2-3 Folgen, dann ist der Film auch vorbei.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Wir werden sehen.
Also nächste Woche zum Wahlspezial nochmal eine Wahlfolge.
Ja.
Und dann machen wir ein bisschen weiter mit zeitgenössischem Star Trek.
Prodigé. Richtig.
Da freue ich mich auch schon drauf.
Das wird ja, auch schon.
Ich auch. Sehr. Wobei ich gerade auch wirklich sehr viel Freude noch mit diesem Film habe. Ich hoffe, ihr auch.
Ja, es ist ein einziges Zeitdokument.
Es ist immer noch sonnig. Es ist unfassbar. Ich glaube, ich gehe da jetzt raus. Ich gehe einfach jetzt raus. Ich bin noch nie rausgegangen, nachdem wir gepodcastet haben. Also höchstens, wenn wir zusammen gepodcastet haben und wir dann das Studio verlassen haben.
Wir haben auch schon im Helm gepodcastet.
Wir haben schon mal morgens gepodcastet.
Und in den 540 Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, waren auch Folgen in Helligkeit.
Und das Verrückte ist ja, im Sommer, da ist es einfach länger hell. Das haben wir alle vergessen. Aber irgendwann im Sommer wird es so sein, da sitzt man abends um 10, wo wir normalerweise anfangen zu podcasten, und es ist immer noch hell.
Bald kommt der Sommer, dann ist der Wahlkampf auch vorbei. Vielleicht reden wir dann irgendwann nochmal über positive Themen in dieser Welt.
Das sollen wir eh viel mehr machen.
Ja.
Also egal, wie groß der Abgrund jetzt werden könnte, indem wir uns dann vielleicht dann schon in der nächsten Woche wiederhören, auch da gibt es Gründe, um positiv zu bleiben. Und zwar eine ganze Menge.
Auf jeden Fall. Also, macht's gut da draußen. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.